Liebe Geschwister, ich wurde noch gebeten, da doch einige da sind, die mich noch nicht gehört hatten, noch ein paar weitere Sätze zu meiner Person zu sagen, als die, die schon gesagt wurden. Was ich studiert habe, wurde erwähnt. Ich mache da noch ein bisschen was Biografisches dazu. Ich bin während meines Studiums, als ich Biologie und Mathematik studiert hatte, Theologie kam erst später dazu, da bin ich zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Ich war vorher nicht gottlos und Atheist, aber so mehr so traditionsgläubig oder so. Bin zum lebendigen, persönlichen Glauben an Jesus Christus gekommen. Und ich habe im Biologiestudium nun mal auch genauer die Evolutionstheorie kennengelernt. Und das schien mir so einigermaßen plausibel. Es gab für mich auch keinen Anlass, bis dahin da mal kritisch nachzubohren oder so. Aber als ich gläubig wurde an Jesus Christus, angefangen habe, intensiver die Bibel zu lesen, habe ich ziemlich schnell gemerkt, oh, da gibt es ein Problem. Da gibt es jetzt ein Problem. Ich glaube an Jesus Christus, der für meine Sünden stellvertretend gestorben ist. Der Mensch ist nicht als Sünder geschaffen worden, sondern ist Sünder geworden, weil er sich von seinem Schöpfer abgekehrt hat. Deswegen braucht er Jesus Christus als seinen persönlichen Retter. Wie soll man denn das zusammenbringen mit einer Evolution, wo der Mensch aus dem Tierreich allmählich entstanden ist und alles, was den Menschen ausmacht, ein Evolutionsprodukt ist, auch sein Verhalten, sein sündiges Verhalten, alles Ergebnis von Evolution. Für mich war das eigentlich der Einstieg, mich intensiv mit der Thematik zu beschäftigen, rund um Evolution und Schöpfung. Ich habe nicht gleich die Antwort gehabt, es hat ein bisschen gedauert, genauer gesagt ein paar Jahre, bis ich zum Schluss gekommen bin, ja, man kann mit guten Gründen Evolution auch aufgrund von biologischen Fakten und Kenntnissen hinterfragen und man muss das nicht akzeptieren, ohne seinen Verstand abzustellen, wohlgemerkt, denn das wäre für mich keine Option gewesen. Ich bin, sagen wir mal, schon eher so ein Verstandesmensch von meiner Art her. Und es war klar, also diese Auseinandersetzung um Schöpfung und Evolution, das muss sein. Also für mich war das eben eine sehr starke Motivation, das Kennenlernen der Bibel hier mal einzusteigen. Muss nicht jeder so machen, studiert ja auch nicht jeder Biologie und wird ständig damit konfrontiert mit dem Thema. Für mich war es wichtig und letztlich hat es dann auch dazu geführt, unterm Strich, dass ich in eine vollzeitliche Arbeit hineingekommen bin bei der Studiengemeinschaft Wort und Wissen, wo genau das eigentlich das Thema ist. Und ich habe im Laufe der Zeit, wo ich da gearbeitet habe, seit einem halben Jahr pensioniert, allerhand Themengebiete aus diesem Gesamtumfeld Schöpfung, Evolution angepackt. Davon anzufangen, Näheres, das wäre dann eine eigene Sache, das lasse ich jetzt mal auch bleiben. Aber dann wollte ich einfach noch so ein klein bisschen was Biografisches aus meinem Leben da anfügen. Ich war also 36 Jahre lang vollzeitlicher Mitarbeiter der Studiengemeinschaft Wort und Wissen, arbeite jetzt ehrenamtlich weiter mit abnehmender Verantwortung. Das meiste ist abgegeben, noch nicht ganz alles, aber ich mache dann die Sachen, die so, wie soll man sagen, Zugaben sind, die nicht zu den Dingen gehören, die zum Grundbetrieb der Studiengemeinschaft gehören. Muss man so auszudrücken. Und dazu gehören auch solche Sachen, wie dass ich auch nach wie vor gerne irgendwo hinreise, um meine Kenntnisse und auch das Wort Gottes insbesondere weiterzugeben, so wie in den letzten Tagen und auch heute. Und damit kommen wir jetzt zum Thema, die Schöpfung als Gleichnis. Ich weiß nicht, was Sie sich da schon im Vorfeld darunter vorgestellt haben mögen. Wir haben ja, für die, die dabei waren, gestern und vorgestern uns mit der Schöpfungsthematik so in dem Sinne auseinandergesetzt, ja, dass es da, wie sieht es denn da aus mit Argumenten und Hinweisen, Indizien für einen Schöpfer und ist Evolution als alternative Sichtweise vertretbar überhaupt, passt das mit den Daten zusammen und solche Dinge. Darum soll es jetzt heute Morgen nicht oder höchstens am Rande gehen, sondern es ist ja so, dass in der Heiligen Schrift, in der Bibel, in verschiedensten Zusammenhängen die Schöpfung, Dinge aus der Schöpfung thematisiert werden, um Wahrheiten über Gott und den Menschen zu vermitteln. Also die Schöpfung als Anschauungsmittel, um Dinge klar zu machen, was für das Leben als Christ in der Nachfolge Jesu wichtig ist oder was auch für Menschen wichtig ist, die noch nicht nachfolgen, damit sie dazu kommen, Jesus nachzufolgen. Das finden wir im Alten Testament wie im Neuen Testament. Und da möchte ich heute Morgen ein paar Beispiele ansprechen und das Ganze noch ein bisschen ausmalen mit ein paar Ausflügen auch in die Schöpfung. Und ein ganz schönes Beispiel, was mich persönlich auch sehr anspricht, ist diese Passage aus der Bergpredigt, Matthäus 26, Vers 6, 28b bis 30, wo Jesus sagt, schaut die Lilien auf dem Felde an, wie sie wachsen, sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch, dass auch Salomo in seiner Pracht nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras auf dem Felde so kleidet, das doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, sollte er das nicht viel mehr tun für euch, ihr Kleingläubigen. Dieser Vergleich, den Jesus hier bringt, beinhaltet eine zweifache Steigerung, die uns helfen soll, uns ja auf die Fürsorge Gottes zu vertrauen. Die erste Steigerung oder der erste Vergleich und die erste Steigerung ist der Vergleich der Feldblumen mit der Pracht Salomos, mit der Kleiderpracht Salomos. Man kann sagen, das war damals wohl so das Maximum, mit dem man die Pracht der Pflanzenwelt, der Blumen vergleichen konnte. Also das war das Nonplusultra, Salomos Pracht. Und jetzt sagt Jesus, ja, also das war noch nichts sozusagen im Vergleich zu dem, wie Gott die Pflanzen, die Blumen auf dem Feld, die Lilien gekleidet hat. Das ist noch prachtvoller. Und was Sie hier sehen, ist eine heimische Lilie. Also das war die Lilien, die Jesus vor Augen gehabt hat, war vermutlich eine buntere oder prächtigere. Aber ich finde, die heimischen Graslilien, sie sind auch sehr schön. Und ich finde es auch deswegen interessant, weil es nämlich zeigt, klar, Jesus als Schöpfer kennt seine Schöpfung natürlich sehr gut und weiß die ganzen Details und weiß das, was wir meistens gar nicht so genau beachten, dass da auch wahnsinnig viel an Dingen drin steckt in diesen unscheinbaren Blumen und dass das tatsächlich prachtvoller ist als die beste Kleidung, die Menschen zu seiner Zeit irgendwie so hingekriegt haben, um etwas prächtig auszuschmücken. So, das ist die erste Steigung, das ist also noch besser. Und dann sagt er, also diese tollen Sachen, die besser sind als alle menschliche prachtvolle Kleidung, die ist ja nur ein paar Wochen da, dann fordert das Zeug und wird weggeschmissen oder verbrannt und so. Trotzdem ist es so gut gekleidet. Und wenn das schon so gut gekleidet ist, jetzt kommt die zweite Steigung, dann wird der Vater im Himmel erst recht euch versorgen mit dem Nötigen. Wenn er schon das, was so vergänglich ist, so gut versorgt, dann erst recht euch, ihr Menschenkinder, und viel mehr wird er das für euch tun. Also das ruht auf einer doppelten Steigerung. Man könnte es also kaum noch deutlicher ausdrücken. Und ich denke, Jesus weiß, dass wir diesen Zuspruch immer wieder auch nötig haben. Er sagt nämlich auch dazu, ihr Kleingläubigen, er kennt unsere Herzen, ich fühle mich da auch angesprochen, und weiß, dass unser Herz schnell in die Hose fällt, wenn es irgendwie schwierig wird. Und das ist einfach von daher ein sehr starker Zuspruch. Und man kann das dann auch so sehen, dass jede Blume, wo uns dann das Wort wieder mal einfällt, da hat Jesus was dazu gesagt, kann dann zu einer Erinnerung werden an diesen Zuspruch Jesu, an diese Verheißung, dass unser Vater im Himmel uns versorgen wird mit dem Nötigen. Von daher die Schöpfung als ständige Erinnerung, wenn man einfach das damit verbindet, mit diesem Wort, was uns Jesus hier weitergegeben hat. So, und dann möchte ich jetzt auch mal noch ein paar solche Kleidungsstücke anschauen aus der heimischen Flora. Seht die Lilien an, das ist jetzt keine Lilie, das ist das Leberblümchen, ein Frühblüher im Laubwald, sehr hübsch anzusehen. Oder sowas, das kennt, denke ich, jeder, die Maiglöckchen. Es gibt ja auch eine riesige Vielfalt an Kleidungsstücken in Anführungszeichen. Oder hier, das ist eine Art des Vergissmeinnichts. Da gibt es verschiedene Arten. Da ist nicht nur so, dass die irgendwie eine schöne Zeichnung haben, eine schöne Musterung und so, sondern das hat auch eine Bedeutung. Also nächstes Mal hat man irgendwo das Gefühl, wenn man ein bisschen genauer hinguckt. Also ein paar waren ja gestern Nachmittag bei der botanischen Exkursion dabei und da habe ich ja betont, wie wichtig es ist, genau hinzugucken und gerne auch eine Lupe noch dazu zu nehmen, um die Details besser zu sehen, dann erstaunt man doch, dass da scheinbar verborgene Sachen da zu sehen sind. Und zum Beispiel solche Musterungen, wie hier beim Vergissmeinnicht, so ein kräftig gelber Ring mit so sternförmigen Strukturen rundherum. Und die Botaniker sagen, das sei ein Saftmal. Das ist so eine Art Wegweiser zum Saft. Der Saft, das ist Blütennektar, der am Blütengrund produziert wird für die Blütenbesucher. Die mögen das dann gerne aufnehmen, raussaugen und so. Und bei der Gelegenheit nehmen sie Blütenstaub mit den Pollen und übertragen den bei einer anderen Blüte dann auf die Narbe. Und damit sie wissen, wo es lang geht, gibt es diesen Wegweiser. Man könnte es also durchaus vergleichen mit sowas. Diese Saftmale, solche bunten Flecken, kann auch einfach ein heller Fleck in der Mitte sein und drumherum so ein paar Linien, meistens sind es eher dunkle Linien, die so nach dem Inneren verweisen. Das wird von den Insekten tatsächlich als sowas aufgefasst wie dieses Schild. So. Und da gibt es ganze Palette von solchen Saftmalen. Die Ackerfeilchen kennen Sie bestimmt. Und im Garten haben viele Leute auch Stiefmütterchen. Die Stiefmütterchen sind entstanden durch Mehrfachkreuzungen verschiedener Veilchenarten. Und da ist dann dieses Fleckenmuster, dieses Linienmuster einfach noch so ein bisschen aufgemotzt, kann man sagen. Aber hier haben wir das Saftmal in bester Ausprägung. Gelblicher Fleck in der Mitte und rundherum solche dunklen Linien, also einwandfreier Wegweiser. Oder hier beim Waldsauerklee genau dasselbe. Diese ganzen Arten sind auch gar nicht näher verwandt. Das ist einfach eine Idee, die Gott in vielen Fällen unabhängig irgendwo so angewendet hat, um das als Wegweiser zu nutzen. Hier beim Gamander-Ehrenpreis ist es nicht ganz so bunt, aber wir haben auch einen hellen Fleck in der Mitte und rundherum diese dunklen Linien auf den Kronblättern. Also die Wegweiser zum Blütensaft, die gleichzeitig auch einfach das Ganze ästhetisch schön aussehen lassen. Das ist also praktisch die Bedeutung und die Schönheit des Ganzen wird da wunderbar kombiniert. Und da kann man sehr schön sehen, wie schön die Blüten gekleidet sind, prächtiger als Salomos Pracht. Und hier die rote Taglichtnelke, da gibt es ja noch im Inneren der Blüte so ein Kranz, so eine Art Kranz aus so Fransen rum. Und das sieht auch hübsch aus, ist aber gleichzeitig so ein bisschen eine Sperre für kleinere Käfer, die eigentlich da nicht ins Blüteinneren krabbeln sollen und den Nektar schnappen, ohne bestäuben zu können, weil sie zu klein sind. Also auch hier Kombination von Zweckhaftem mit einfach einer schönen Ausstattung. Und wir sehen einfach auch eine riesige Vielfalt, von der ich jetzt nur einen ganz winzig kleinen Einblick im Moment geben kann, und mit offenen Augen draußen rumgeschaut, kann man da selber dann auch vieles entdecken. Oder hier kann auch mal ein bisschen schlichtes Weiß, kann auch sehr hübsch sein, wie beim Buschwindröschen, die dann auch noch reagieren können, je nachdem, wie das Wetter gerade ist, ob sie die Blüten schließen und den Blütenstiel nach unten biegen oder dann wieder nach oben. Und wenn sie ausgebreitet sind bei sonnigem Wetter, können sie auch noch der Sonne folgen. Und da steckt auch sehr viel Detail und sehr viel Know-how dahinter, dass das überhaupt so funktionieren kann. Konstruieren Sie mal bitte ein Gerät, das dem Sonnenstand folgt. Da müssen Sie ein bisschen was dafür einsetzen an Überlegungen und wie man das dann umsetzen kann. Und das machen die so ganz locker so nebenher. So, oder noch auch ausgefallene Sachen wie dieser hier, der hohle Lerchensporn, finde ich unglaublich schöne und sehr ausgefallene Blütenform, wo man sagen kann, ja, also die einfachen Varianten, die sind schön und gut, aber man kann es auch mal ein bisschen komplizierter machen. Und jede Pflanze kann eben damit diese Erinnerung schaut ihr Kleingläubigen vermitteln und die Erinnerung an diese Zusage uns weitergeben. So, diese schönen Sachen haben aber noch eine andere Seite, und nämlich, dass sie vergänglich sind und auch diese Seite der geschaffenen Dinge nutzt die Bibel, um den Menschen eine wichtige geistliche Wahrheit zu vermitteln. Das stammt aus dem Psalm 103, war ich gerade mir nicht hundertprozentig sicher, weil es eine ähnliche Stelle im Jesaja gibt. Der Mensch ist in seinem Leben wie Gras, er blüht wie eine Blume auf dem Felde. Okay, schöne Sachen haben wir gesehen, aber wenn der Wind darüber geht, ist sie nimmer da und ihre Städte kennen sie nicht mehr. Also die Vergänglichkeit der Schöpfung ist auch ein Thema, mit wo die Schöpfung als Gleichnis, als Anschauung verwendet wird vom Wort Gottes, um uns deutlich zu machen, ja, das ist bei uns nicht anders. Auch wir sind vergänglich und wir sollen bedenken, dass das so ist und überlegen, wie wir unser Leben führen sollen und worauf es ankommt. Und es wird einfach nicht nur gesagt, hey, ihr seid vergänglich, sondern es wird hier gesagt, ja, es gibt etwas, was unvergänglich ist und woran wir Anschluss finden können. Die Gnade aber des Herrn währt von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten. Wir sollen Gott fürchten im Sinne von respektieren und seine Gebote und was er einfach für uns zu sagen hat, ernst nehmen und auch sein Angebot annehmen, dass wir ihm nachfolgen können, dass wir uns an Jesus anschließen können, unser Leben ihm geben können, damit er die Regie führen darf und dass wir dadurch auch den Zugang zum ewigen Leben haben. Und eben auch diese Vergänglichkeit der Schöpfung kann uns daran erinnern, dass es etwas viel Wichtigeres gibt, als was die Schöpfung zu bieten hat, das, was uns den Weg zum ewigen Leben beim Vater im Himmel ermöglicht. Psalm 103, Vers 15 bis 17 hier. Also die Vergänglichkeit als Anschauungsunterricht, auch zur Erinnerung, wie wir unser Leben führen sollen, was wirklich wichtig ist. Ich möchte es mal zwischendurch noch ein Beispiel zeigen, um noch einmal ein bisschen Anschauung aus der Schöpfung zu bringen. Die Weisheit Gottes in den vergänglichen Geschöpfen beispielhaft zeigen. Und zwar am Beispiel der Lupinen. Ich denke, dass diese Pflanze dürften die meisten Leute kennen und gesehen haben. Gesehen hat man die sicher hier und da schon mal. Manche haben es auch in den Gärten. Das sind Schmetterlingsblütler. Und für die gestern Nachmittag dabei waren, habe ich das auch erwähnt. Und jetzt zeige ich es mal noch ein bisschen im Detail. Für die anderen, man braucht das Vorwissen nicht von gestern Nachmittag, um das zu verstehen. Also die Lupinen gehören zu den Schmetterlingsblütlern. Da gibt es oben ein Kronblatt, was dann auch so oben absteht. Das heißt Fahne. Dann gibt es zwei Flügel, links und rechts. Wir sehen es von der Seite drauf, sehen wir nur den einen Flügel. Der andere ist einfach auf der anderen Seite, spiegelbildlich. Und unten schaut was Helles raus. Das ist ein Teil von zwei verwachsenen Kronblättern. Die bilden ein Schiffchen. Hier ist es ein bisschen verschoben. Da schaut das Schiffskiel oben raus. So, jetzt machen wir mal noch einen Flügel weg. Dann sehen wir den zweiten Flügel und das Schiffchen in seiner ganzen Pracht sozusagen. Und dieses Schiffchen hat es in sich. Da innenwendig drin sind 10 Staubfäden mit den Staubfächern am Ende reingezwängt. Und ganz in der Mitte dann auch noch der Griffel mit seiner Narbe an der Spitze. So, und die Staubfächer, die sind also in der Spitze des Schiffchens, also im Spitzkiel drin, praktisch zusammengedrückt und platzen dort auf und geben den Pollen aus den Staubfächern frei. Der Pollen wird in der feinen, dünnen Spitze gesammelt. Und damit es nicht so runterrieselt in den Schiffsbauch, sind die Pollen, die Staubfäden zur Spitze hin verdickt, sodass das praktisch das abdichtet und es kann nichts nach unten runterrieseln. Und wenn nun ein Insekt diese Blüte besucht und sich da reinzwängt, um an den Blütengrund zu gelangen, wo es den Nektar gibt, dann sieht man die als austretendes Tröpfchen. Durch die Verletzung ist es da rausgetreten, ganz unten. Dieser zuckerhaltige Saft. Wenn ein kräftiges Insekt wie eine Hummel oder eine größere Biene sich da reinzwängen, um an den Nektar zu gelangen, dann wird das Körpergewicht das Schiffchen nach unten drücken und dann werden die Innereien sich innenwendig praktisch nach oben bewegen wollen. Und ja, dann passiert nämlich was. Am Schiffskiel in der Spitze, an der Spitze ganz vorne, ist ein kleines Loch noch ausgespart. Das ist praktisch extra noch eingerichtet. Und aus diesem Loch wird dann durch das Herunterdrücken der Pollen rausgedrückt. Das sieht dann so aus. Also es sind ganz viele Pollenkörner, die miteinander kleben und fast so etwas wie eine Art feste Sahne bilden. Und das Ganze funktioniert wie so eine Sahnespritze, mit der man eine Torte verziert. Ja, also es gibt einen Kolben, man drückt und dann geht es an der Spitze, an der dünnen Spitze, kommt es dann raus und genauso läuft es hier. und es wird dann auf den Bauch des Insekts gedrückt. Es klebt dann auch ganz gut, aber nicht zu fest, sodass es dann beim Besuch einer anderen Blüte auch wieder abgegeben werden kann und dann die Narbe einer anderen Blüte damit bestäubt werden kann und es dahin kommt, sodass dann der Pollen dort auskeimen kann, zum Fruchtknoten runterwachsen, als Schlauch runterwachsen kann und dann die Befruchtung ermöglicht. Und dann gibt es Samen und Früchte. So muss es laufen. Und das ist also sehr ausgeklügelt gemacht hier. Jetzt noch ein bisschen aufgeschnitten, da kann man es noch ein bisschen erahnen, wie da die Staubfäden zusammengeneigt sind, zusammengedrückt sind und nach oben zu den Pollen rauslassen. Da kann ich runter, weil die Staubfäden dick genug sind, um praktisch einen Kolben zu bilden. Und bei der Auflast so drauf wird das Innere quasi nach oben gedrückt. Oder weil das andere nach unten gedrückt wird, geht das Innere automatisch nach oben relativ. Und an der Spitze kann das der Pollen dann austreten und auf den Bauch des Insektes gedrückt werden. Also sehr ausgeklügelt. Eines von unzählig vielen Beispielen von sehr ausgefallenen Mechanismen, wo man sofort irgendwo intuitiv merkt, das muss gut überlegt gewesen sein, wie man das hinkriegt, und war mit Sicherheit kein Produkt von zufälligem Rumprobieren und Auslese oder sowas, ohne zu wissen, wo es überhaupt hingehen soll. Wie das nach der Evolution der Fall wäre, ein klares Indiz für einen Schöpfer. Und man kann noch eine zweite Frage stellen, die hatten wir gestern auch bei der Exkursion. Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht, wenn die meisten Blüten machen das viel einfacher und es klappt auch mit der Bestäubung. Hier ist es sehr ausgefallen, ziemlich kompliziert, und das kann sich ein Schöpfer leisten, weil der einfach sagt, ja, ich habe noch andere Interessen als nur, dass es funktioniert. Ich möchte auch, dass es mal was Besonderes, was Ungewöhnliches ist, was Ausgefallenes, vielleicht auch mal was Humorvolles, wo man mal ein bisschen drüber schmunzeln kann und so. Das ist typisch Schöpfung und das kann man sehr gut sehen. Es gibt nämlich andere Schmetterlingsblütler, wie über die allseits bekannten Kleearten. Das sind auch, wenn auch anders geformte Schmetterlingsblüten. Bei denen funktioniert es einfacher, da klappt einfach das Schiffchen runter, die Staubfäden springen raus auf den Bauch, ohne Spritze, ohne Sahnespritze und so weiter. Das geht auch, funktioniert sehr gut. Die Kleearten sind sehr erfolgreich in Bezug auf Häufigkeit und Verbreitung. Also von daher kann man das schon fragen, ob da mehr dran ist, als man eigentlich bräuchte. Und das ist auch ein klarer Hinweis auf einen Schöpfer. Und von daher kann man das auch gut nachvollziehen, dass man die Kraft und die Weisheit und die Einsicht des Schöpfers in den Geschöpfen auch wiederfinden kann. Der Herr ist es, der die Erde durch seine Kraft geschaffen, den Erdkreis durch seine Weisheit fest gegründet und durch seine Einsicht den Himmel ausgespannt hat. Jeremia 10, Vers 12. Und es gibt ganz viele Aussagen über die Schöpfung in der Heiligen Schrift in verschiedensten Zusammenhängen. Und auch diese Aussage steht nicht einfach mal so im luftleeren Raum, sagen wir mal zwischendurch, dass Gott der Schöpfer ist, sondern das ist fast immer so, dass damit etwas zum Ausdruck gebracht werden soll, was es bedeutet, dass Gott der Schöpfer ist, was es für uns bedeutet. Und der Zusammenhang hier im Buch Jeremia ist folgender. Das beginnt mit diesen Sätzen, wo es darum geht, dass die Leute sich selber Götter machen. Man fällt im Wald einen Baum und der Bildhauer macht daraus mit dem Schnitzmesser ein Werk von Menschenhänden und erschmückt es mit Silber und Gold und befestigt es mit Nagel und Hammer, dass es nicht umfalle. Sie sind ja nichts als Vogelscheuchen im Gurkenfeld. Sie können nicht reden, auch muss man sie tragen, denn sie können nicht gehen. Darum sollt ihr euch nicht vor ihnen fürchten, denn sie können weder helfen noch schaden. So, und dann wird es noch ein bisschen weiter ausgeführt. Das ist ja eigentlich ein Spottlied, kann man sagen, oder ein paar Spottverse über die selbstgemachten Götter. Und man kann sich selber auch fragen, welches die eigenen selbstgemachten Götter sind. Die müssen nicht unbedingt so sichtbar sein, die können auch anderer Art sein. Dinge, worauf wir uns denken, darauf kann man sich verlassen. Das ist meine Absicherung und so, dass so alle diese Dinge haben, die tragen die Gefahr in sich, dass sie zu Göttern werden, die wir selber gemacht haben. Aber die können nichts, weder reden, noch können sie gehen, also auch irgendwo hinkommen, um dann zu helfen vielleicht oder beizustehen. Sie können überhaupt nicht helfen und aber auch nicht schaden. Und das sind alles Dinge, die genau das Gegenteil sind von dem, was Gott als Schöpfer tun kann und was er auch tut und was er für uns auch sein möchte, als für uns als seine Kinder, wenn wir ihm nachfolgen. Gott redet durch sein Wort. Er kann gehen sinnbildlich in dem Sinne, dass er eben in unserer Situation, wo wir drinstecken, kommen kann und wir mit ihm rechnen können und er kann uns helfen, er kann auch schaden. Als Folge für bestimmte, wenn den Menschen Gott einfach so dermaßen egal ist, kann auch sein, Gott schickt auch wirklich einen Schaden, das kann auch sein. Und also hier wird es einfach durch den Gegensatz, Gott als Schöpfer im Gegensatz zu den selbstgemachten Göttern wird es betont, aber Gott als Schöpfer, da sieht es ganz anders aus im Vergleich zu den menschengemachten Göttern. Und so ist das Thema Schöpfung auch ganz wichtig, dass Gott der Schöpfer ist für unser ganz persönliches Leben in der Nachfolge Jesu. Es gibt da noch einen schönen Vers im Psalm 94, der ist eigentlich im Zusammenhang mit einem Gerichtswort, wo Menschen denken, naja Gott, das sieht ja sowieso nichts, da ist er irgendwo ganz weit weg und so. Und da ist er wahrscheinlich auch taub und so. Nee, der das Ohr gepflanzt hat, sollte der nicht hören. Das wäre widersinnig. Auch wieder Bezug auf Gott als Schöpfer. Gott hat auch unsere Sinnesorgane geschaffen, diese wunderbaren Möglichkeiten, die Welt wahrzunehmen. Der das Auge gemacht hat, sollte der nicht sehen. Ich denke, man kann es auch als Ermutigung sehen, auch wenn das hier im Zusammenhang ein Gerichtswort ist oder eine Warnung, dass die Menschen Gott ernst nehmen sollen, dass man auch sagen kann, ja, Gott sieht mich da, wo ich bin, er hört mich, er ist nicht taub, er ist nicht weg, sondern im Gegenteil. Er als Schöpfer erkennt sich mit Sehen und Hören so gut aus wie mit Abstand niemand sonst, denn er hat ja schließlich alles gemacht, diese Dinge. Und deswegen ist er ein Spezialist darin, auch zu hören und zu sehen und auch uns als Menschen zu sehen und zu hören, wenn wir ihn anrufen. Ja, also auch in dieser Hinsicht die Schöpfung als eine Erinnerung, ja, Gott als derjenige, der alles gemacht hat, kann auch uns sehen und hören in unseren Situationen. Und wenn wir an diese schönen Sachen in der Schöpfung denken, dann fallen uns sicher erstmal so diese harmonischen Sachen ein, wie diese Zusammenarbeit von Blüten und Insekten etwa, wie alles so schön zusammenwirkt und es dann wunderbar funktioniert. Aber die Schöpfung hat noch ganz andere Seiten, die nicht minder häufig vorkommen und einem auch dauernd begegnen. Nicht nur in der Menschheit, sondern eben auch in der gesamten Schöpfung gibt es, wenn man so will, ein Hauen und Stechen, ein Fressen und Gefressen werden. Es gibt Parasitismus, es gibt Krankheit und es gibt Verluste, Zerstörungsmechanismen in der Schöpfung und zwar eben auch und ganz massiv in der außermenschlichen Schöpfung. Nicht nur die Menschen machen sich gegenseitig das Leben schwer. Wenn man so will, ist es einfach eine Situation, die in der ganzen Schöpfung vorherrscht. Nicht nur das Schöne, das Wunderbare, das Zweckmäßige, sondern auch das Hässliche und das Destruktive ist überall anzutreffen. So eine Kreuzspinne, die in Sekundenschnelle ein hängen gebliebenes Insekt hier wie eine Heuschrecke in ihrem Netz geschickt einsperren kann und als lebendes Depot halten kann, das ist unglaublich ausgeklügelt, wie das Verhalten ist, aber es dient einem destruktiven Zweck, das empfinden wir auch irgendwo intuitiv so, es ist zwar zweckmäßig auch, aber irgendwie hat es was Unschönes an sich und die ganze Schöpfung ist voll davon. Was machen wir damit? Was sagt uns hier, was sagt uns dieser Aspekt der Schöpfung? Und dazu sagt das Wort Gottes auch etwas, nicht allzu viel, an manchen Stellen nur sehr vage, und ich denke, eine der deutlichsten Stellen ist diese Passage im Römerbrief, Kapitel 8, Verse 19 bis 22. Da wird Folgendes von Paulus gesagt: Denn das sehnsüchtige Harren des Geschaffenen wartet auf das Offenbarwerden der Söhne Gottes. Denn der Nichtigkeit ist die ganze Schöpfung unterworfen worden, allerdings nicht freiwillig, sondern um dessen Willen, der ihre Unterwerfung bewirkt hat. Jedoch auf die Hoffnung hin, dass auch sie selbst, die Schöpfung, von der Knechtschaft der Vergänglichkeit befreit werden wird zur Freiheit, welche die Kinder Gottes im Stande der Verherrlichung besitzen werden. Wir wissen ja, dass die gesamte Schöpfung bis jetzt noch überall seufzt und mit Schmerzen einer Neugeburt harrt. So, da muss man tief durchatmen. bei solchen langen und bedeutungsschweren Sätzen. Aber es ist sehr aufschlussreich, was hier gesagt wird über die Schöpfung, und zwar über diese unschönen Seiten der Schöpfung. Die Bibel hat ja sehr wohl was zu sagen, und es ist ja eine Sache, wo viele Menschen schon drüber gestolpert sind. Ja, was ist es denn für ein Schöpfer, der solche schlimmen Sachen da in seiner Schöpfung da geschaffen hat? Aber ganz so einfach ist die Sache eben nicht, sondern was wird hier jetzt zum Ausdruck gebracht? Zum einen wird gesagt, betont, dass das etwas ist, was hier beschrieben wird, was die ganze Schöpfung betrifft. Es wird im Vers 23 sogar noch die Schöpfung dem Menschen gegenübergestellt, also über die das gesagt wird. Hier ist ganz klar die außermenschliche Schöpfung im Blick, und über die wird gesagt, dass sie geknechtet ist. Ganz in der Mitte ist die Rede davon, von einer Knechtschaft der Vergänglichkeit. Das heißt, die Vergänglichkeit in der Schöpfung, von der wir ja vorhin auch aus dem Wort Gottes ein bisschen was gesehen hatten, das ist Knechtschaft. Das ist ein Ausdruck, dass die Schöpfung unfrei ist, dass sie geknechtet ist. Das ist eigentlich ein ungewohnter Gedanke, das denkt man normal gar nicht. Man denkt halt, das Sterben und Werden und Vergehen, das ist halt normal, das ist halt so in der Schöpfung. Nee, das ist nicht normal. Es ist zwar normal im Sinne von, dass es jetzt so ist, aber eigentlich ist es nicht normal im Sinne von, es kann gar nicht anders sein. Nein, es könnte schon sein, wir kennen es noch nicht, wir erleben es anders. Das Vergänglichkeit ist geknechtet sein. Und das wird ja auch durch die anderen Ausdrücke deutlich gemacht, dass das etwas Negatives ist, was nicht einfach normal ist in dem Sinn, im umfassenden Sinne nicht normal. Es ist nicht normal, dass die Schöpfung der Nichtigkeit unterworfen wurde, wie es am Anfang heißt. Das ist ein gestörter Zustand, ein massiv gestörter Zustand, dass sie sehnsüchtig hart, dass sie seufzt und mit Schmerzen einer Neugeburt hart. Das sind sehr starke Ausdrücke. Und es wird also hier praktisch ein Ist-Zustand beschrieben, den wir gut nachvollziehen können. Ja, so ist es. Gibt es beliebig viele Beispiele, um sich das vor Augen zu halten. Und das wird in einem zweiten Aspekt in diesem Text gesagt, wie es denn dazu kam. Warum ist es denn so? Und das wird natürlich nicht im Detail erklärt, das können wir, glaube ich, im Detail auch gar nicht richtig verstehen. Aber es wird doch allgemein Folgendes gesagt, dass die Schöpfung unterworfen wurde. Und dann ist nochmal die Rede von dem, der ihre Unterwerfung bewirkt hat. Also das Unterwerfen wird ja zweimal genannt. Und für die Schöpfung wird noch gesagt, sie ist nicht freiwillig unterworfen worden. Oder ohne ihren Willen kann man das auch übersetzen. Und damit haben wir sehr deutliche Hinweise, was sehr viele Ausleger auch so sehen, dass das quasi eine Auslegung der Sündenfallgeschichte ist in Bezug auf die Existenz der Schöpfung als Ganze. Dass die ganze Schöpfung ohne ihren Willen unterworfen wurde in diesen Knechtschaftszustand, in den Zustand der Nichtigkeit und Vergänglichkeit. Was steckt dahinter? Ganz offensichtlich die Abkehr des Menschen vom Schöpfer, der Sündenfall, der dann Folgen hatte auch für die ganze Schöpfung, so wie sie ihr Dasein eben fristen kann. Das wird ja auch in der Sündenfallgeschichte in Genesis 3 ein bisschen angedeutet, sehr dezent angedeutet, aber es gibt ein paar Aussagen, wie zum Beispiel Dornen und Disteln, Schweiße des Angesichts und so weiter, Dinge, die als Folgen der Sünde, der Abkehr des Menschen vom Schöpfer genannt werden und offenbar vorher so nicht waren. Arbeit ist gut, Arbeit ist etwas, was schon immer den Menschen auszeichnet, dass er das macht, aber dass es mit Widerstand geht und auch zum Teil vergeblich ist, das ist Folge des Falles und hat damit zu tun, dass die Schöpfung unterworfen ist unter Vergänglichkeit, oder man kann auch an die Schmerzen bei der Geburt denken, die genannt werden, die offensichtlich ursprünglich so nicht eingeplant waren. Und das, ich denke, auch darauf wird hier Bezug genommen, dass die Schöpfung unterworfen ist aufgrund der Sünde des Menschen, dass sie deswegen diese Knechtsgestalt hat mit diesen vielen unschönen Sachen. Aber das wäre jetzt trübsinnig, wenn das alles wäre, was hier gesagt würde, sondern es gibt natürlich selbstverständlich auch eine Perspektive, eine Hoffnungsaussicht auf eine Befreiung von dieser Vergänglichkeit und dieser Knechtschaft, auf eine Neugeburt, die auch für die ganze Schöpfung gilt. Wie das im Einzelnen aussieht, wird nicht beschrieben, müssen wir auch nicht wissen, können wir uns überraschen lassen, es wird toll sein. Und das ist hier diese Perspektive, die ja auch für die ganze Schöpfung gilt, dass das nicht das der endgültige Zustand ist. Und es ist auch klar, die Schöpfung kann von sich aus dieser Situation der Knechtschaft nicht raus. Dazu braucht sie eine Befreiung, die ihr gewährt wird von außen, von Gott selber. Und wir können jetzt hier Folgendes feststellen, und deswegen habe ich das auch unter dem Stichwort die Schöpfung als Gleichnis. In dem Fall jetzt die Kehrseiten der Schöpfung, das Geknechtetsein als Gleichnis, weil wir nämlich durchaus hier Folgendes sehen können, dass dieser Zustand der gesamten Schöpfung in gewissem Sinne den Zustand von uns Menschen widerspiegelt. Wenn wir denken, hey, wie kann das sein, diese schlimmen Sachen in der Schöpfung, und dann kann man sagen, ja, Moment, das hat was mit dem Zustand des Menschen zu tun. Der Mensch ist Sünder geworden durch die Abkehr von Gott. Sünder heißt getrennt erst einmal von Gott zu sein. Und die Bibel sagt, Jesus sagt im Evangelium, Johannes Evangelium, ja, wer die Sünde tut, der tut die nicht einfach mal so, sondern der ist damit auch geknechtet. Der kann gar nicht mehr anders. Der braucht jemanden, der ihn da wieder rausholt. Knechtschaft der Sünde, das sehe ich in einer gewissen Parallele zur Knechtschaft der Vergänglichkeit der ganzen Schöpfung. Natürlich, die ganze Schöpfung hat nicht so gesündigt wie der Mensch, das ist klar. Nur, es widerspiegelt diese Situation des Menschen, es entspricht der Situation des Menschen, dass auch die Schöpfung als Ganzes geknechtet ist. Folge der Sünde ist der Tod, Knechtschaft der Vergänglichkeit. Vergänglichkeit, ja. Also das ist auch hier eine gewisse Entsprechung. Und so sagt ja auch das Neue Testament, sagt es Paulus, oder an verschiedenen Stellen ist es ja ein Thema, dass die Sünde letztlich zum Tod führt und dass es eine Rettung gibt. Und zwar, die muss von außen kommen. Die kann nur von Gott selber kommen, nur er hat die Macht, er selber, der Schöpfer hat die Macht, aus dieser Situation herauszuretten. So wie auch die Schöpfung als Ganze diese Perspektive einer Neugeburt hat, auf die sie dringend wartet, wie es in Römer 8 heißt, so gibt es auch für den Menschen eine Möglichkeit des Gerettetwerdens durch die Rettungstat Jesu. In diesem Sinne, die außermenschliche Schöpfung als Spiegelbild des Menschen, sodass wir auch hier in dieser Hinsicht auch eine ständige Erinnerung haben können für geistliche Wahrheiten, für Wahrheiten, die uns als Menschen ganz grundlegend betreffen, dass wir verlorene Sünder sind, die einen Retter brauchen, der dankenswerterweise gekommen ist und vieles auf sich genommen hat, damit wir den Weg zum Himmel haben können. Okay, dann möchte ich zum Abschluss noch einen letzten Aspekt aus der Schöpfung bringen. Das hat nochmal was, ein bisschen Biografisches noch mit dabei. Ich habe die meine bisherigen Beiträge schon gehört haben mitgekriegt, dass ich gerne im Gebirge wandern gehe. Und ein Aspekt ist, dass man da auch interessante, schöne Sachen beobachten kann in der Pflanzenwelt. Und ja, da gibt es interessante Beobachtungen, und das Leben im Hochgebirge kann man durchaus auch in verschiedener Hinsicht als Gleichnis nehmen für geistliche Wahrheiten. Und einen Aspekt möchte ich zum Abschluss noch kurz ein bisschen vorstellen. Und zwar ist es ja so, dass im Hochgebirge sind die Lebensverhältnisse sehr viel rauer und schwieriger als in den tieferen Lagen. Wir haben zum Beispiel viel mehr UV-Strahlung. Wir können uns oder müssen uns schützen mit entsprechender Sonnencreme. Aber auch die Pflanzen und Tiere müssen damit irgendwie klarkommen. Es gibt mehr Regen und längeren Schneefall, und überhaupt ist auch die Vegetationsperiode sehr viel kürzer. Man hat weniger Zeit, um den Lebenszyklus pro Jahr irgendwie durchzukriegen. Es gibt viel Wind, viel mehr Wind als in tieferen Lagen. Da sind dann auch noch Staubkörner und alles Mögliche mit dabei, die verletzen können. Es gibt in vielen Standorten, insbesondere auf den Geröllhalden, wenig Humus. An genügend Wasser ranzukommen ist schwieriger. Der Boden bleibt lange gefroren, und es gibt auch extreme Temperaturunterschiede. Also man kann ja sehr hoch im Hochgebirge auch bei kühler Luft eigentlich sich gut sonnen und so, solange kein Wind weht. Da meint man, das sei mordsmäßig warm. Und sobald der Wind kommt oder eine Wolke davor kommt, hat man einen riesen Unterschied. Die Temperaturunterschiede, Schatten und Sonne, sind viel größer als in tieferen Lagen. Das hat was mit der dünneren Luft zu tun und so weiter. Und dann noch spezielle Bedingungen, wie gerade auf solchen Geröllhalden mit runterrutschenden Steinen etc. Also es ist sehr anstrengend sozusagen, dort zu leben für die Pflanzenwelt, aber das stört viele Arten gar nicht. So wie es aussieht, die florieren da wirklich in bester Form. Und sie sind keineswegs irgendwie, sie sehen keineswegs irgendwie schwach und wie soll ich sagen, angestrengt oder so aus, sondern die leben da munter und prächtig in solchen Lebensräumen und sind eigentlich umso auffälliger, weil sie in der kargen Umgebung besonders deutlich hervorstechen. Also das, die haben ihre Wege gefunden. Oder sie sind entsprechend ausgestattet worden. Also man kann vermuten, dass sie auch einfach vieles an Möglichkeiten schöpfungsgemäß mitbekommen hatten, um auch Extremstandorte zu erobern und sich da festzusetzen und da dauerhaft existieren zu können. Und da gibt es also auch vieles Interessante zu beobachten und zu sehen, wie machen die das. Viele Arten sind dann dicht gedrängt. Je höher, desto eher findet man dann solche Polsterpflanzen, die auch die Möglichkeit bieten, dass Wasser in den Polstern gesammelt werden kann, sodass man ein bisschen Vorrat sich zulegen kann. Außerdem ist man dann besser geschützt. Es gibt spezielle Einrichtungen, wie zum Beispiel Frostschutz, dass in der Knospenzone alte Blätter noch dran hängen bleiben, nicht abgeworfen werden, sondern quasi als Schal und Wärmeschutz, Frostschutz für das nächste Jahr übrig bleiben, wie man das hier rechts bei dieser Primel sehen kann. Und vor allen Dingen im Vergleich zu dem, was in den tieferen Lagen sich abspielt, das Leben spielt sich sehr viel deutlicher und stärker unter der Erde ab sozusagen. Also die Pflanzenmasse ist deutlich nach unterirdisch verschoben. Da gibt es viel mehr Pflanzenmasse und ein viel ausgeprägteres Wurzelwerk, um dann trotzdem an genügend Nährstoffe und Wasser ranzukommen. Also die Hochgebirgswelt geduckt, angeschmiegt an die Unterlage. Hier im Vergleich von einer Glockenblume in tiefen Lagen links und rechts im Hochgebirge. Eine andere Art, die heißt Morsigny-Glockenblume. Und auch vielleicht manchen bekannt, die hochalpinen Mohnarten, die schaffen es locker bis auf 3000 Meter hoch, durchaus. Und sind eben auch kleinwüchsig, polstermäßig ausgebildet, mitten in Schutt halten. Man glaubt es nicht, wie die das schaffen, da zu überleben. Manchmal können die Polster sich sogar so halbkugelig bis kugelig ausbilden, wie hier bei dem Alpen-Manns-Schild, so heißt der Kerl, oder das ist der Schweizer-Manns-Schild, der sich da in einem Felsen quasi festgesetzt hat. Wie kriegt er das hin? Ich war mit meinem Freund Richard Wiskin, den manche vielleicht auch kennen, da ein paar Jahre unterwegs und wir haben dann tatsächlich mal Glück gehabt, eine Stelle zu finden, wo der Frost sein Werk getan hat, ein bisschen was weggesprengt hat und haben wir gesehen, was da unten drunter alles an Verkabelung und Wurzelwerk und so weiter in die Ritzen reicht, um dann an die nötigen Nährstoffe und das Wasser ranzukommen. Und so gibt es also ganz viele spezielle Einrichtungen, um mit der kargen Umgebung zurechtzukommen. So, und da gibt es noch ein tolles Beispiel, das ist das rundblättrige Hellerkraut. Diesen Namen muss man sich natürlich alle nicht unbedingt wirklich merken. Okay, und das sieht man oberirdisch, das ist auch so eine Schuttpflanze, der nichts Besseres eingefallen ist, als sich ausgerechnet auf dem Schutt wohlzufühlen. Da sieht man oberirdisch fast nichts, so ein paar Triebe mit ein paar Blütenständen. Und irgendwann mal haben sich ein paar Alpenbotaniker eine ganz große Mühe gemacht und so ein Pflänzchen mal genauer untersucht, was da unter dem Schutt so drunter liegt. Ich weiß nicht, wie viele Tage die dann geschafft haben, weil ich weiß aus eigener Erfahrung, dass es alles furchtbar miteinander verkeilt ist und es große Mühe bereitet, das so nach und nach abzutragen, ohne dass man alles kaputt macht. Das haben also mal welche gemacht und hat festgestellt, das, was oberirdisch zu sehen ist von diesem Pflanzengrüppchen, ist nur flächenmäßig, nur ein winzig kleiner Teil von dem, was unterirdisch beansprucht wird. Und deswegen sind ja auch nur zerstreut hier und da mal ein Grüppchen auf solchen Schutthalden zu finden. Die brauchen einfach unterirdisch viel Platz. Und das Ganze hat mich jetzt erinnert, und damit kommen wir auch zum Schluss, an einen eine Verheißung aus dem Buch Jeremia. Nebenbei ist es auch der Trauvers von meiner Frau und mir. Nämlich, dass es darauf ankommt, eine gute Verwurzelung zu haben. Das ist das Geheimnis der Hochgebirgspflanzen, damit sie dort auch unter Extrembedingungen gut gedeihen können. Und so ist es auch ein Bild, das verwendet wird für unser Leben als Christen, dass es auf eine gute Verwurzelung im richtigen Substrat, wie der Botaniker sagen würde, das ist das Wort Gottes, ankommt. Wir haben das vorhin auch gesungen im Eingangslied, das hat genau gepasst, kam dieses Bild vor. Gesegnet der Mann, der sich auf den Herrn verlässt und dessen Hoffnung der Herr ist. Der ist wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und ein Bach seine Wurzeln ausstreckt. Er hat nichts zu fürchten, wenn Hitze kommt. Seine Blätter bleiben grün. Auch in einem trockenen Jahr ist er ohne Sorge. Unablässig bringt er seine Früchte. Eine wunderbare Verheißung, die zum Ausdruck bringt, an der richtigen Quelle kann man durch dürre Zeiten hindurchkommen, und dafür sind gerade die Hochgebirgspflanzen ein schönes Anschauungsbeispiel, wo die Schöpfung auch als Gleichnis dienen kann. Und ja, wir hatten auch trockene Jahre mit manchen schwierigen Wegzeiten, durch manche Nöte. Sicher gibt es Leute, die es noch sehr viel schlimmer getroffen hat als meine Frau und mich phasenweise, aber irgendwann wurde es wirklich wahr, dass diese Zusage wichtig war und auch sich bewährt hat. Und mit dieser Zusage möchte ich schließen und sage dazu Amen und möchte dann mit Gebet abschließen. Lieber Jesus Christus, sei gepriesen für das, was du in deiner Schöpfung geschaffen hast, wie wir darin deine Weisheit und dein Reichtum erkennen können, und dass du das auch so in deinem Wort in vielfältiger Weise nutzt, um uns ganz anschaulich Dinge klarzumachen, die wichtig sind für unser Leben, dass wir treu dir nachfolgen, dass wir durch Durststrecken durchkommen im Vertrauen auf deine Zusagen, weil du uns auch versorgst und uns dein Wort auch immer wieder neu daran erinnerst. So schenke es doch, dass das in unseren Herzen haften bleibt, dass wir auch wirklich dran denken, wenn es darauf ankommt, dass deine Zusagen stehen und dass wir darauf zurückgreifen dürfen und uns darauf verlassen können. So segne dein Wort, dass es in unseren Herzen Frucht wirken kann, und segne uns den weiteren Sonntag, und danke für die Gemeinschaft, die du uns schenkst, die wir durch dich haben, durch die Verbundenheit in dir. Amen.